Ja, wir hatten ja jetzt 2 Wochen Pause, haben ein bisschen Ferien gemacht sozusagen. Und vorher haben wir besprochen die Paradiesesimagination. Also nicht so, dass wir uns nicht ohnehin schon die ganze Zeit mit dem Paradies beschäftigen, aber wir geht's so?
Das ist gut, ja. Ja, danke.
Sehr gut. Wir wollten einfach ganz konkret uns anschauen, ja, wie komme ich denn zu dieser Vorstellung des Paradieses, wie kann ich mich dem nähern, irgendwo, wo kann man das erleben, weil das an sich, sagt man jetzt, na gut, das ist ein Zustand, der ist weit, weit irgendwo in der Vergangenheit, weit weg, also wie komme ich überhaupt dorthin? Und eigentlich ist es aber gar nicht so weit weg, den Weg dorthin zu finden. Man macht in Wahrheit jede Nacht dieses Erlebnis durch. Allerdings peinlicherweise im tiefsten Schlaf. Und im tiefsten Schlaf ist normalerweise das Bewusstsein des Durchschnittsmenschen eben nicht wach, sondern schlafend. Also das heißt, nur wenn man die Kraft aufbringt, auch im tiefen, wirklich im tiefen, traumlosen Schlaf wach zu sein, dann bekommt man ein Bewusstsein davon. Und zwar, was erlebt man dabei? Man erlebt den physischen Leib. Den eigenen physischen Leib erlebt man. Also in der Nacht hebt sich ja sozusagen das Ich und der Astralleib zumindest teilweise aus dem, was im Bett zurückbleibt, heraus, ist also nicht mehr damit verbunden. Im Bett bleibt zurück der belebte Leib, der belebte Körper, wenn man so will. Also das heißt, Ätherleib und physischer Leib, die zwei bleiben zurück und Ich und Astralleib gehen heraus. Und genau das verursacht auch, dass wir normalerweise eben bewusstlos sind in diesem Zustand, weil mit unserem heutigen Entwicklungsgrad ist das Ich letztlich auf das physische Werkzeug angewiesen, um zum Bewusstsein überhaupt zu kommen. Und ein bisschen eine Übergangsstufe gibt es eben noch in der Traumphase, da ist das Ich zwar schon im Prinzip heraus, der Ätherleib aber noch mit dem Astralleib verbunden. Und da entsteht also das Bewusstsein, das wir halt aus den Träumen heraus kennen. Also die Kunst ist einmal wirklich in der Nacht aufzuwachen, im tiefsten Schlaf, aber nicht aufzuwachen eben nach außen, sondern für die geistige Welt aufzuwachen. Oder zumindest als Vorstufe etwas von den Erlebnissen, die man im tiefsten Schlaf macht, nachher ins Tagesbewusstsein hereinzuholen in gewisser Weise. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also das eine ist das Erleben, damit ist noch nicht gesagt, selbst wenn also das Bewusstsein eben aufwacht bis zu einem gewissen Grad in der Nacht, heißt das noch lange nicht, dass ich eine Erinnerung daran mitnehme in den Tageszustand. Das ist das Problem dabei. Also dazu helfen eben die ganzen Übungen, die geistigen Übungen, um wirklich das Bewusstsein so konzentriert halten zu können, dass es das mitnehmen kann oder dass es das aus der Tiefe wieder herausholen kann. Weil es bleibt eine gewisse Erinnerung dann, kann man sagen. Also und zwar aber im Sinne von Bildern, die im Ätherischen dann vorhanden sind, an die kann man wieder herankommen mit entsprechender Schulung. Aber wie erlebt man da diesen physischen Leib? Das Erste, was man erlebt, ist, und das ist das wichtigste Erlebnis, eigentlich eine unglaublich traurige Stimmung. Also, und zwar eine objektiv traurige Stimmung. Nicht, nicht immer, wenn wir traurig sind, meistens hat das irgendwelche subjektiven Gründe und es ist halt irgendwas über die Leber gelaufen oder irgendwas ist schief gegangen, dann sind wir über das traurig. Dann ist das insofern objektiv, als ja wirklich etwas passiert ist, aber es ist andererseits subjektiv, als wirklich nur uns betrifft. Und da hat man aber das Gefühl, das ist eine Art völlig objektive, ganz allgemeine Traurigkeit, die einem befällt. Für das, was da fürs Erleben zuerst sehr schemenhaft auftaucht, schattenhaft könnte man sagen, auftaucht. Also es ist zunächst einmal nichts mehr als was Schattenhaftes. Auch von den Formen her zunächst sehr, sehr unbestimmt noch. Und man spürt bei dem Ganzen nur, irgendwie ist dieses Gebilde deswegen so schattenhaft, nur so eingeschrumpelt fast, möchte ich sagen, also so zusammengezogen irgendwie. Da bin irgendwie ich selber schuld. Ich als Mensch, und zwar ich durch mein Menschsein überhaupt. Damit hängt es zusammen, dass das so zusammengeschrumpft ist. Und wenn man sich dann etwas bewusster dieser Sache wird, dann beginnt sich das Bild aufzuhellen und beginnt reicher zu werden, beginnt sich schließlich in verschiedene Gestalten auseinanderzulegen. Da können durchaus in der Übergangsphase solche Imaginationen wie die Sphinx zum Beispiel kommen, Sphinxwesen oder Kentauren, diese Dinge, also so Tier-Mensch-Verbindungen, die sich dann aber wieder auseinander zu trennen beginnen. Also das heißt, man hat das Erlebnis, da ist ein Schattenbild, dieses Schattenbild wird zunächst zu so einem Kentaur oder zu einer Sphinx, irgend so etwas. Also eigentlich als erstes die Kentaurenstufe, dann die Sphinxstufe irgendwo, und dann beginnt sich die Sphinx immer mehr zu zerlegen in Einzelwesenheiten. Und es entsteht so ein ganzes Gebiet eigentlich, das über und über erfüllt ist mit verschiedensten Tiergattungen, die, je nach dem, wie man es erlebt. Man muss ja immer denken, bei diesen Imaginationen, die da auftreten, spielt schon auch eine Rolle, was wir an Erinnerungen in unserem Ätherleib drinnen tragen. Also wir kleiden es ja letztlich in sinnliche Bilder, sonst könnte man es auch gar nicht kommunizieren. Und diese sinnlichen Bilder hängen bis zu einem gewissen Grad ab, eben auch von der Naturumgebung, in der man lebt, in der man aufgewachsen ist, die einem vertraut ist, die man kennt bis zu einem gewissen Grad. Also da können dann von Kultur zu Kultur ein bisschen unterschiedliche Bilder auftreten. Aber es kommt auf jeden Fall die klassische Dreigliederung letztlich irgendwo heraus. Also es gibt die vogelartigen Gebilde, die Adlerwesenheiten, wenn man so will, die sich erheben, also etwas Geflügeltes, etwas leicht Bewegliches. Es hebt sich das Löwenartige, das mittlere Prinzip heraus. Im Löwe besonders typisch eben mit seiner schönen Mähne, die er auch hat, also dieses ganze Sonnenhafte, das damit verbunden ist, weil gerade also dieses mittlere Prinzip erlebt man, ja, ich möchte fast sagen, als die Lichtquelle in dem ganzen Gebiet, das da jetzt auftaucht. Das ist dieses nach Osten gelegene Gebiet oder zum Anfang hin gelegene Gebiet, so heißt es Mikedem. Das heißt also eigentlich zum Osten hin gelegen. Ja, genau. Also damit ist aber jetzt gar nicht der geografische Osten gemeint, sondern es ist gemeint die Stelle, wo das geistige Licht hereinleuchtet. Und das hat man also besonders da den Eindruck, dass das durch dieses Löwenprinzip, durch dieses Mähnenprinzip der Löwe durchleuchtet, dass das also der Ort ist, wo das in dieses Bild hereinleuchtet, da kommt sozusagen noch was Höheres herein. Und dann kommt halt das Prinzip der Kuh, oder ja, eher der Kuh, würde ich sagen, in dem Fall gar nicht so sehr der Stier, weil Stier ist dann mehr die aktive Seite von dem Ganzen, es kommt da eher die passiv-meditative, verdauende Tierform heraus oder solche Tierformen heraus. Und das aber wirklich in verschiedensten Variationen. Also es sind durchaus die Tiere dann bis zu einem gewissen Grad Fantasiegebilde, wenn man auch so will, zunächst. Gerade bei so Imaginationen muss man sowieso immer erst zuwarten, wie sie sich weiterentwickeln, wie sie sich weiter verändern. Also das Erste, was bei einer Imagination kommt, kommt grundsätzlich einmal von letztlich aus den Erinnerungsbildern, die wir haben. Aus denen bauen wir uns das auf. So wie bei den Träumern, da ist es genauso. Und da sind wir noch relativ weit weg von der geistigen Wirklichkeit. Sie beginnen sich aber dann selbstständig zu verändern mit der Zeit. Überhaupt, wenn man das Bild öfter erlebt, beginnen sie sich zu verändern und dann entstehen andere Tierformen, die aber eben gerade die charakteristischen Merkmale aber doch eben sehr deutlich haben. Die aber jetzt nicht unbedingt genau ein Löwe sind, wie wir ihn kennen, und nicht genau eine Kuh, wie wir sie kennen, sondern leicht abgewandelt irgendwie. Aber man spürt also sehr stark auch, dass das eben zu tun hat mit den bestimmten Organregionen, also das Löwenprinzip eben insbesondere mit dem Herzzentrum sehr stark zu tun hat, aber auch mit den Lungen, mit der Atmung etwas, aber das gibt schon wieder so einen Übergang fast zum Adlerelement, zu den Flügeln, nicht umsonst sprechen wir von Lungenflügeln, also dort, wo wir atmen, erheben wir uns eigentlich schon oder versuchen uns zu erheben, wir schaffen es halt nicht ganz, es ist halt nur so auf den Schwingen des Atems irgendwo, hängt im Übrigen dann sehr stark gerade das Lungenbewusstsein zusammen mit der Verstandestätigkeit, also gerade die Lunge zum Beispiel ist bei uns auch der Ort, wo abstrakte Gedanken erinnert werden. Also Erinnerung läuft ja so, dass unsere Erinnerungen im Ätherleib eigentlich sitzen, aber durchaus in Verbindung auch mit den physischen Organen, mit bestimmten. Und je nachdem, welches Organ damit betroffen ist, hat es andere Qualität und die Lunge saugt eigentlich geradezu auf die abstrakten Gedanken. Und also das Herz zum Beispiel hat sehr zu tun mit den moralischen Erlebnissen, also mit moralischen Qualitäten, die setzen da Gewissensbisse, was so nagt an einem, das kommt also ganz stark aus der Herzgegend heraus. Und also diesen Zusammenhang auch mit den Organen, den erlebt man auch durchaus, also weil nämlich die Tiere eigentlich auch so aus so Organformen heraus entstehen. Also man kann sich vorstellen, die Kuh entsteht wirklich aus dem Gebilde dort, vor allem des Leberbereiches, natürlich auch des Magenbereiches, irgendwo aus dem heraus. Also es entsteht erst so fast eine Imagination des Organs, aus dem das sich dann aufweitet zu dem ganzen Tier irgendwo. Und beim Adler zum Beispiel ist es ganz das Kopfprinzip irgendwo, also da das, was da herausgeht, auch das Schnabelprinzip irgendwo, das da ganz verhärtet. Aber eben auch verbunden ein bisschen mit dem Atmungsprinzip, das die Flügel dazu gibt. Obwohl die eigentlich zum rhythmischen System gehören, aber es gibt da immer so Überschneidungen. Also es hängt und zusammen mit dem Erleben auch der eigenen Organe. Also das heißt, wie komme ich zu dieser Paradieses-Imagination, die jetzt einmal erfüllt wird, immer mehr mit den ganzen Tieren, eigentlich indem ich in dieser Loslösung von Ich und Astralleib dort zunächst einmal in der Übergangsphase schon, also bevor ich noch im Tiefschlaf bin, unter Umständen schon anfange, meine Organe ein bisschen traumhaft zu erleben. Das kann manchmal auch spontan eintreten, wenn man irgendwo gewisse Beschwerden hat oder was, dann drückt sich das sofort in Traumbildern aus. Also das man erkennt dann meistens auch den Zusammenhang, weiß nicht, man hat eigentlich Kopfschmerzen, im Schlaf merkt man das nicht so richtig, aber man träumt von irgendeiner düsteren, spinnenwebverhangenen Höhle oder irgend sowas zum Beispiel. Dann ist das typisch das Bild für da oben, für das Hirnkastel, das da in seiner Höhle drinnen ist und mit seinen Spinnweben da jetzt das ganz stumpf und dumpfig und irgendwie erlebt, also so einen Druck da erlebt. Also solche Erlebnisse sind der Auslöser, möchte ich sagen, für die ganze Sache irgendwo. Durch das geht man durch. Und wenn man jetzt also bis zu dieser reichen Tierwelt gekommen ist in der Paradieses-Imagination, dann beginnt man, ja, im Grunde von der Mitte ausgehend, erst die Pflanzenwelt zu erleben. Also nicht so, wie es jetzt in der Schöpfungsgeschichte, im zweiten Schöpfungsbericht, also Garten Eden, wo wir jetzt den Anfang gelesen haben, beschrieben ist, dass da zuerst eigentlich die Pflanzen kommen, sondern da sind zuerst die Tiere. Das ist ganz deutlich, also dass man zuerst also die Tiere erlebt und erst ganz zum Schluss, so wie in der Mitte, man muss sich das fast so vorstellen, wie wenn die Tiere jetzt Platz machen und dann sieht man eigentlich erst, dass da die Paradiesesbäume sind, also namentlich eben die beiden Bäume, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis. Und von da merkt man dann, ja, das verzweigt sich eigentlich überall hin und da sind auch andere Bäume zwischen den Tieren. Das taucht dann für die Imagination immer mehr auf. Und diese Bäume sind aber nichts anderes als die Imagination des Nervensystems. Das ist ganz interessant. Das ist nämlich insofern interessant, weil ja, normal die Pflanzenwelt ist ja eigentlich die, die kein Bewusstsein hat oder zumindest kein Wachbewusstsein, kein Traumbewusstsein hat, die eigentlich immer schlafen. Die Pflanzen schlafen eigentlich immer. Und das ist interessant, dass gerade aus diesen Pflanzengebilden aber die Nerven herauswachsen oder das in der Imagination, das damit zusammenhängt, und gerade die Nerven aber das Werkzeug des Bewusstseins sind, oder zumindest ein Teil der Nerven. Ihr wisst ja, wir haben ein bewusstes Nervensystem, also das ist das Zentralnervensystem mit seinem Zentrum halt eben da oben, und wir haben aber auch das vegetative Nervensystem, das also viel diffuser ist, das nicht zentriert ist, das durch den ganzen Körper geht, das im Grunde die ganzen Organe auch miteinander verbindet irgendwo, und wo man eben gerade nur im Schlafzustand, in der Meditation, wenn man da aufwachen kann, dann kommt man auch in dieses vegetative Nervensystem, namentlich ins Sonnengeflecht hinein, also das da ist. Und das hat also mehr mit den Kräften des Lebens zu tun, also das heißt, da komme ich mehr in den Bereich des Baums des Lebens, und was Zentralnervensystem ist, komme ich Richtung Baum der Erkenntnis mehr. Und das ist das Interessante, also auch warum Bäume? Warum nicht Gänseblümchen? Gänseblümchen der Erkenntnis wäre ja auch hübsch. Und weil in anderen Bereichen sprechen wir von den Lotusblumen oder so, warum könnte nicht eine Lotusblume das sein? Bei den Indern spielt die eine große Rolle, also nicht nur also für die Hellseherorgane sozusagen, für diese geistigen Zentren, sondern überhaupt in der Mythologie spielt das viel mehr Rolle, also da kommen öfter Götter, die aus der Lotusblume heraussteigen oder so. Was hat es mit dem Baum zu tun? Baum ist nämlich etwas, was wesentlich stärker unter dem Einfluss der astralischen Kräfte steht, die allerdings von außen kommen, das heißt also des Seelischen, das von außen kommt und mitgestaltet an dem Baum. Weil warum stirbt die Rinde ab des Baumes, die ihn ja erst zum Baum macht. Nicht? Weil Baum wird der Baum dadurch, dass er einen Stamm kriegt und eine Rinde kriegt. Und sozusagen die einzelnen neuen Triebe, die jedes Jahr kommen, wurzeln eben beim Baum nicht direkt in der Erde, sondern sie wurzeln eigentlich, könnte man sagen, im Stamm. Und der Stamm übernimmt die Funktion der Erde. Und der Stamm ist bis auf diese dünne Schicht, wo die Säfte hochkommen, ist er abgestorben. Innen ist er ganz abgestorben, außen ist die Rinde ganz abgestorben und nur dazwischen ist also diese eigentlich sehr dünne Schicht, wo die Säfte hochgesaugt werden.
Bitte sagst du nochmal, was mit den Wurzeln ist, dass die da so von außen kommen?
Ja, also
das Bild habe ich noch nicht.
Das, du meinst jetzt beim Baum?
Und,
ja. Naja, der Baum ist was sehr Interessantes. Also, was passiert? Also er steht stärker unter den astralischen Einflüssen als eben die Wiesenblumen zum Beispiel oder die Wiesenpflanzen. Überhaupt, wenn ich Farne oder was nehme, da spielt das Astralische fast überhaupt keine Rolle. Das ist ganz wenig. Bei den Blütenpflanzen ist es schon etwas stärker, weil immerhin die Blütenbildung heißt schon, dass sich Seelisches herunterneigt zu der Pflanze und da den reinen Wachstumsprozess abstoppt. Und dadurch entsteht aber jetzt plötzlich was ganz was anderes, eben die Blüte. Und die Blüte ist immer schon ein Abbild des Seelischen. Also daher, der Brauch, Blumen zu schenken oder so, kommt eigentlich davon her, weil jede Blume, jede Blütenform eine bestimmte Seelenqualität ausdrückt. Also man kann eigentlich sagen, die ganzen Blumen, die ich draußen sehe, sind ein Bild der ganzen seelischen Erregungen in Wahrheit. Es gibt im Grunde keine seelische Erregung, die nicht irgendwo in einer Blüte ihren Ausdruck findet.
Und man sagen, seelischer Innenraum.
Seelischer Innenraum, genau. Mhm. Noch halt ganz schwach ausgedrückt, weil wenn es ein bisschen stärker wird, dann wird es schon zu einer Giftpflanze. Ja. Das sind dann also die, meistens auch Blüten von der Form, wo die Innenraumbildung noch stärker wird. Mhm. Weil normal die Pflanze hat keinen wirklichen Innenraum, die bildet Blätter. Das ist was Flächiges. Mhm. Nur bei der Blüte fängt es ein bisschen an, da ist schon die Blütenblätter, machen schon so ein bisschen einen Kelch. Jetzt sind wir nicht da. Entschuldigt.
Aber diese unendliche Vielfältigkeit.
Ja. Ja,
ist ja, auch drinnen.
Ja, das ist drinnen. Und das ist wirklich ein auf die Erde heruntergeholtes Abbild des Seelischen, des Astralischen. Ja. Da merkt man wirklich, da steht die Sternenwelt dahinter. Und wirklich die Sternenwelt, nicht nur die Planetenwelt, sondern wirklich die Sternenwelt auch. Also das ist ganz wesentlich dabei. Und das heißt, wenn ich das Seelische seiner Quelle noch suche, muss ich wirklich dort hinausschauen. Und ich sehe in den Blüten die Abbilder davon.
Und auch die Freiheit des Ganzen.
Ja, also in der kosmischen Dimension ja, weil der Kosmos hat die Freiheit. Wir haben sie rein im Seelischen, wenn wir das Ich hätten, nicht hätten, nur im Astralischen hätten wir die Freiheit nicht. Dann würde das Seelische, so wie es bei den Tieren im Wesentlichen der Fall ist, dass sie nämlich gerade durch ihre Triebe, Instinkte und so weiter, die letztlich vom Kosmos geregelt sind. Also das, was das Tier aus Instinkt macht, kommt auch von dort her und da regelt eigentlich sozusagen die Sternenwelt. Die kosmische Astralwelt bändigt im Grunde unten oder führt den Astralleib des Tieres unten, könnte man sagen. Beim Menschen ist das natürlich bis zu einem gewissen Grad auch der Fall, aber die Führung wird lockerer, wesentlich lockerer, darum haben wir auch die Probleme, weil dann macht sich der kleine Mikrokosmos, der aber noch unvollendet in Wahrheit ist, selbstständig, und dann kommen die Widersacher dazu, die das ausnützen, die Schwäche eben ausnützen. Wobei Schwäche eben nur heißt, Schwäche im sich selbst führen, nicht Schwäche in Form von Kraft, weil unser Astralleib hat immense Kraft. Also das, vor dem müssen wir mordsmäßig Respekt haben. Der ist im Prinzip viel, viel stärker als das Ich. Und die Kunst ist, das Ich dorthin zu bringen, dass es diesen riesen Dinosaurier reiten kann. Weil da reicht kein Elefant mehr aus. Das ist irgend so ein Urviech, was da drinnen ist. Naja, und dieser Prozess aber, das heißt, etwas Astralisches hereinholen ins Pflanzenreich, das ist eben besonders stark bei den Bäumen der Fall. Bei den Bäumen wird dadurch auch ein Abtötungsprozess im Grunde in das Lebendige hineingeschickt, dadurch kommt es ja gerade zu dieser Rindenbildung, zu dieser Stammbildung. Da stirbt ja eigentlich unheimlich viel ab. Und Das sind diese astralischen Kräfte, die hineinwirken. Weil wenn astralische Kräfte direkt hineinwirken in den Wachstumsprozess, dann wirken sie ihm entgegen, sie stoppen ihn einfach. Aber was ist mit diesem Abtötungsprozess verbunden? Der ist genau die Grundlage, letztlich Bewusstsein zu erzeugen. Und dieses ähnliche Prinzip haben wir eben in uns bei den Nerven. Die Nerven sind sozusagen, man spricht ja sogar in der Biologie, in der Medizin vom Nervenbaum in uns. Weil man braucht es ja nur anschauen, es ist ja wirklich so, die Zelle und dann hängt der lange Nerv, die lange Nervenfaser, die sie verästelt. Oben bei der Zelle sind auch noch ein paar so kleinere Verästelungen drauf. Also es schaut durchaus baumartig aus irgendwie, wie so ein Baum mit Wurzeln irgendwie. Und da passiert eben auch genau das. Da passiert auch namentlich im Moment der Nervenerregung, passiert ein Abtötungsprozess in der Nervenfaser. Das heißt, die wird für einen Moment zumindest abgetötet und muss dann in der Regenerationsphase im Grunde wieder schnell, möglichst schnell durch den Ätherleib aufgebaut werden. Und der Zerstörungsprozess, mit dem hängt das Bewusstsein zusammen. Da entsteht sozusagen Schmerz, wenn man so will. Und Schmerz ist im Grunde die Grundlage des Bewusstseins. Also Schmerz ist halt einfach nur ein sehr undifferenziertes Bewusstsein. Also weh tut uns immer dort etwas, wo etwas aufwacht, von dem wir nicht gewohnt sind, dass wir dort aufwachen. Also wenn irgendein Organ beginnt aufzuwachen oder wir, besser gesagt, für dieses Organ aufzuwachen beginnen, dann tut es eben einfach weh. Das heißt, wir bekommen ein Bewusstsein davon, aber es ist noch so ungeübt, dass es kein wirklich differenziertes Bewusstsein bekommt. Es sticht irgendwie. Aber wir kriegen nicht wirklich genau mit, was da alles passiert. Also es ist schwach. Und weil wir müssen eigentlich erst lernen, diesen Schmerz differenzierter zu sehen, sozusagen, dann würden wir ein Bild erleben davon, von dem, was da los ist, was das Organ innerlich erlebt. Wir können das eben bezüglich dessen, was die Augen aufnehmen, im Tagwachenzustand, also wenn das Licht kommt und wir halt die Welt dadurch sehen, dann ist das im Grunde auch ein Schmerz, der durch das Licht erzeugt wird. Nur wir sind eben bereits geübt darin, diesen Schmerz zu differenzieren und zum Bild zu erheben, und dadurch ist es nicht mehr Schmerz, sondern wird ein Bild, wird Wahrnehmung. Und beim unteren Menschen, also bei den inneren Organen und so weiter, schaffen wir das eben einfach nicht. Nämlich warum nicht? Auch, weil es hängt damit zusammen, dass da was viel, viel Reicheres noch käme. Also wenn da das Bewusstsein wirklich so aufwachen wollte wie gegenüber der äußeren Welt, dann müsste es sich darauf gefasst machen, dass das kleinste Organ in uns ein viel, viel reicheres Erlebnis gibt, als wenn ich da in die sinnliche Welt hinausschaue. Und das halten wir halt in unserem momentanen Zustand noch nicht aus, weil unser Bewusstsein zu eng ist. Also Schmerz heißt immer, das Bewusstsein ist völlig überfordert mit dem, was da hinein will ins Bewusstsein. Und dann entsteht eben der Schmerz dadurch.
Heißt das, dass da rein will? Erkenntnis?
Ja, 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 ja. Wir würden dann aufwachen für die Organe, würden miterleben, was in den Organen los ist, was die selber erleben irgendwo, weil die kommunizieren ja auch total miteinander, und wir würden in dieses Bewusstsein der Organe eintauchen. Und würde natürlich in der Folge auch dazu führen, dass wir mit einer viel größeren Freiheit selber die Tätigkeit der Organe regeln könnten. Das wird auch in einer gewissen Weise kommen, aber jetzt wären wir völlig überfordert. Also mit unserem heutigen Bewusstsein.
Naja, den Ausscheidungsprozess, den haben wir schon.
Ja. Gewisse Dinge schon.
Und die Ersatzerkenntnisse sind die Mediziner, gell?
Ja, ja, genau, aber die schauen halt von außen. Ja, genau. Das, also, aber solche Dinge werden kommen, wir werden bewusster auch für diese Dinge werden. Und das heißt, wir werden dann natürlich viel mehr auch unsere Heilung selber in die Hand nehmen. Und auch die Diagnose,
ja,
sozusagen.
So wie heute die Medizin ist, ja, du brauchst dich nicht kümmern, wir machen das schon.
Ja, ja.
Das ist der konträre Weg.
Das ist der konträre Weg. Nein, es wird sich auch scheiden. Also das eine wird kommen, dass der Mensch ganz passiviert wird und von außen kriegt er halt seinen Computerausdruck, was alles nicht passt. Und der Arzt schließt es durch und sagt dann, das nimmst jetzt und das und das. Das war's. Das heißt, im Grund hat dann keiner ein wirkliches Wissen davon. Das steckt dann letztlich in den Maschinen, die das registrieren. Das ist also die alemannische Seite, die passieren wird, mit Sicherheit passieren wird. Das wird anfangs gehen mit Unterstützung, eben dass irgendwelche Sensoren im Körper drin sind, die gewisse Dinge wahrnehmen, die direkt ans Bewusstsein weitergeleitet werden über die Nervenzentren. Das wird alles kommen. Das ist,
Medikamentendepot ist dann auch drinnen.
Und ja, 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 es wird gewisse, natürlich, ja, ja. Wobei das ja noch weitergeht, man wird das auch so bauen können, dass das ganz automatisch dann im Körper gewisse Medikamente synthetisiert werden können auf einem biochemischen Prozess. Also ich meine, das wird nicht gleich morgen sein, aber wir sind drauf und dran, den Menschen umzubauen. Das ist das. Und da wird halt vieles in die arimanische Richtung gehen, das ist schon klar. Es wird aber auch, und darum ist es auch notwendig, es ist einer der Dinge, die notwendig sein werden, dass wir irgendwann einmal uns nicht mehr in Körpern wie diesen inkarnieren. Also wir werden so schrittweise, bleibt es dem Ariman überlassen, was da als Schlacke zurückbleibt. Das ist nicht der wirkliche physische Leib, das ist der stoffliche Leib sozusagen, der mit der Zeit abgestoßen wird im Grunde. Während wir den eigentlich physischen Leib, das heißt also die Formgesetzmäßigkeiten, die dahinter stecken, mitnehmen. Die Gefahr ist nur, dass eben aus dem auch Bruchstücke herausgerissen werden und sie ins Reich Arimans gehen. Das ist die eigentliche Gefahr. Dass das eigentlich Stoffliche weggeht, das muss irgendwann einmal der Fall sein. Und man muss bedenken, Steiner spricht da im Grunde von einer so verdammt kurzen Zeit, innerhalb der das passieren wird, weil es ist immerhin so, er schreibt also etwa im 7. Jahrtausend werden die Menschenfrauen unfruchtbar sein, etwa im 8. Jahrtausend wird sich der Mond wieder mit der Erde vereinigen. Und dann gibt es unter Garantie uns Menschlein in der Form, wie wir es heute kennen, hier auf Erden nicht mehr. Also das ist bitte übermorgen im Grunde, also wenn man es zeitgeschichtlich betrachtet. Also
und das alles ist dabei, jetzt schon zu passieren, anzufangen.
Ja, 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 diese Dinge fangen jetzt schon an, also viele Dinge sind schon möglich, also es gibt schon sehr viele Einzelentwicklungen dazu, die möglich sind, also es gibt die biochemische Synthese von Medikamenten, also wo unter biologischen Bedingungen das erzeugt wird, das kann man machen. Solche Implantate mit Medikamentendepot sowieso, Steuerung über Nervenverbindung mit den Nerven, elektrische Verbindung, Elektronik, Nerven gibt es bereits. Also es sind viele Dinge vorbereitet.
Die Wesen auch, die sich mitbewegen.
Ja, genau, genau, genau. Genau, ich meine, es wird letztlich irgendwann kommen, dass immer mehr also diese Grenze verwischt, weil es wird andererseits die Technik natürlich auch immer mehr auf biochemischer Basis betrieben werden. Das heißt, es kriegt so einen gewissen Lebenscharakter. Und es wird auch so weit kommen, dass tatsächlich Ätherkräfte drin wirksam sind. Also das heißt, es ist dann nicht nur einfach Maschine, sondern es sind durchaus auch Ätherkräfte drinnen. Aber wir werden es halt dann lösen irgendwann davon.
Ich weiß noch, der Begriff Biocomputer, ist das richtig?
Ja, Biocomputer, ich meine, die Science-Fiction-Schriftsteller haben schon vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, immer von den Cyborgs, von den kybernetischen Organismen gesprochen. Das heißt, es sind so Hybrid-Dinge zwischen Mensch und Maschine. Und das ist die wahrscheinlichste Variante, die kommen wird. Also die wird gar nicht so sein, wie jetzt die Roboter oder was und da die Menschen daneben, sondern es ist eigentlich die Verschmelzung von beiden. Das ist, und die liegt ziemlich nahe bereits. Die liegt wirklich ziemlich nahe. Ich meine, diese Dinge wie Handys oder was, das wird alles Teil des Organismus werden. Da brauche ich kein Bildschirm mehr, das wird direkt über die Nerven ins Bewusstsein übertragen. Das ist im Prinzip bereits möglich. Also man kann bereits die Nerven so ansprechen, dass bestimmte Bewusstseinsbilder entstehen. Ich meine, man kann sie noch wehren dagegen, aber solche Versuche wurden bereits durchgeführt. Das funktioniert.
Und wird das dann gewaltsam durchgeführt an den Menschen? Und wie kann man das
diese Gestalten? Es wird mit ziemlicher Sicherheit und da irgend diese ganzen Science-Fiction-Geschichten, es wird gar nicht gewaltsam passieren, sondern die Mehrzahl der Menschen wird sich freuen darauf.
Ja, genau.
Das wird der Punkt sein. Und die Leute, die versuchen, sich dagegen zu wehren, die werden es wahrscheinlich schwer haben. Die werden es schwer haben, aber die, unter Garantie, die große Mehrheit wird das als was ganz was Tolles empfinden. Weil sie ja, mein Gott, Gelähmte können wieder gehen, Querschnittgelähmte, weiß Gott, was Blinde können wieder sehen, Taube hören. Alles funktioniert, ich habe jederzeit meine Verbindung mit anderen Menschen, ohne dass ich irgendein Handy drücken brauche. Ich kann sozusagen direkt über die Schnittstelle anrufen, wenn man so will.
Und die eiserne Hand, ja, die du dann hast, mit unglaublicher Kraft.
Da möchte ich dann keine Waffe einkriegen, na gut, ja. Ja, also jedenfalls kommt einiges zu. Es wird mitzugehen, natürlich, dass auch dadurch aber der ganze Erdplanet verändert wird. Das kommt auch zu, weil die wird mit einbezogen in das Ganze. Das ist der Punkt. Das heißt also, die Natur wird dann auch so funktionieren. Das ist im Grunde was total Alemannisches. Damit wird aber dann die Erdenwelt. Das ist der Weg, auf dem die Erdenschlacke letztlich entsteht, weil damit entsteht eine völlig entgeistigte Schlacke im Grunde, die dann mechanisch-biochemisch für sich funktioniert, aber wo nichts geistig Gestaltetes mehr drinnen ist. Und das wird hoffentlich erst zu dem Zeitpunkt sein, wo der Mensch so weit ist oder genügend Menschen so weit sind, dass sie ohne dem auskommen. Und
Müssen wir fleißig sein,
ja, also damit hängt eben das zusammen, aber weil wir von den Nerven ausgegangen sind, also dass die Paradiesesbäume mit den Nerven zusammenhängen, also darum können die Nerven Bewusstseinsträger oder Werkzeuge des Bewusstseins sein, eben weil sie diese Absterbensprozesse in sich aufnehmen und dadurch Astralisches hereinholen und gewissermaßen im Bild spiegeln können. Die Pflanzen außen spiegeln es in Form der Blüte, die Nervenzellen spiegeln es in Form der Bilder, die in unser Bewusstsein kommen. Das heißt also, wir erleben lauter Blüten im Grunde, halt differenzierte Blüten. Aber es ist das Vergleichbare, habe ich draußen in der Natur, dass die Blüten eben Abbilder der kosmischen Welt sind. Also eigentlich ein Bild dessen, wie man den Kosmos erlebt. Das spiegelt sich in den Blüten wieder. Und da müsste man jetzt, und kann man ja auch wirklich genau die Gesetzmäßigkeiten studieren, wie die Blüten gebaut sind, dann kann man auch nachforschen, wo findet es am Himmel, in welchen Rhythmen. Es hängt immer zusammen mit einem bestimmten Verhältnis auch der Planetenbewegungen zum Sternenhintergrund. Der also muss dezidiert einbezogen sein. Mit dem hängt das Seelische zusammen. Und daher kommt es, und darum ist der Ausdruck astral, astralisches für das Seelische so treffend wie nur irgendwie. Und das sind Dinge, die natürlich Außenstehende nicht verstehen und dann vielleicht komisch finden irgendwo. Irgendwo hat da was Kindklang gemacht. Meins war es nicht. Naja, Ariman klopft an. Theoretisch dürfte da sonst nichts sein. Das ist ein
harmonischer.
Dann was meinst du vielleicht?
Das könnte sein von draußen. Ja, das könnte sein. Macht nichts. Der lässt grüßen. Ja, also das erlebt man. Man erlebt dann auch, wenn es weitergeht, dann sehr deutlich, aber auch, dass eben mit dem einen dieser Bäume, eben mit dem, aus dem das zentrale Nervensystem wird, dass eben der Baum der Erkenntnis ist, dass mit dem aber auch das moralische Problem anfängt. Und man merkt also sehr deutlich, genau da ist der Punkt, in dem ich mit dem in Berührung komme oder gekommen bin, das ist die Ursache dafür, dass diese ganze reiche Welt, die ich jetzt als Paradieseswelt erlebe, dass die in Wahrheit zusammenschrumpft.
Sehr logisch, gell?
Ja, das ist eigentlich ganz, ganz systematisch logisch. Also, dann komme ich wieder zu dem Punkt zurück, also wo diese unendliche Traurigkeit eigentlich da ist. Und vor allem, wenn man spürt, es ist aber unausweichlich. Man kann ja nicht einmal einfach sagen, da ist ein Fehler passiert im System sozusagen, sondern das ist eingebaut, also da muss man durch, aber man sieht, was alles verloren gegangen ist. Und man kommt jetzt eigentlich sozusagen wieder heraus aus dieser Paradieses-Imagination und jetzt geht dann der Weg ins Auge zu fassen, dass was rundherum ist, um dieses verschrumpelte Gebilde in der Mitte. Weil das, was herum ist, als was sehr, sehr Bewegtes, als was fließend Bewegtes, das ist der Ätherleib. Und man hat jetzt das Gefühl, also man kommt dem immer näher. Also das heißt, man kann beginnen, den näher ins Auge zu fassen. Das Interessante ist, also man erlebt dieses Näherkommen an dieses nebelartige Gebilde, gerade dadurch, dass der Ätherleib immer mehr herausgeht. Das ist ganz, nicht der Ätherleib, der Astralleib und das Ich immer mehr herausgehen. Also wir fernen uns eigentlich davon und je mehr wir uns dem gegenüberstellen können, umso klarer wird das Bild irgendwie. Und noch dazu, wir haben aber im Bewusstsein so eben gerade die gegenläufige Bewegung erlebt. Das ist bei den Imaginationen immer so. Also wenn ich erlebe zum Beispiel im Traum die Tiere, die auf mich zustürzen, dann sind es die Begierden, die von mir ausgehen. Also die wilden Tiere, ich weiß nicht, beim Dante oder wo in der Cerberus kommt und die, oder am Anfang schon, wo der Löwe kommt und die Wölfin und der Panther und so weiter. Das sind die Dinge, die in mir sitzen. Also die erlebe ich als auf mich zukommend. Jetzt, wo ich weggehe, erlebe ich gerade, dass ich dem näher komme, dass ich hineingehe eigentlich. Immer mehr versuche hineinzugehen und
Mit der Erkenntnis,
ja, ich bringe jetzt etwas mit, genau, ich bringe diese Erkenntnis mit, eben gerade dadurch, dass ich durch die Paradieses-Imagination durchgegangen bin. Diese Erkenntnis bringe ich mit. Und man erlebt also zuerst eben dieses bewegte, ja, ich möchte wirklich sagen, nebelige Bild. Also es ist so, wie wenn man durch den Nebel sich bewegt irgendwo und man merkt dann nur, ich komme dann wie an einen Widerstand. Also man sieht sozusagen die Landschaft kaum, die Tiere sind im Wesentlichen verschwunden, weil die Paradiesesimagination ist weg. Es bleibt vielleicht so ein gewisser pflanzlicher Eindruck irgendwo noch zurück in dem Ganzen. Aber sehr, sehr in den Nebel getaucht. Und aus dem Nebel taucht, wie soll ich sagen, irgendwas wie eine Mauer auf. Na gut, heute halt die Gralsburg, wenn man so will. Also das Gefühl ist man stößt an einen Widerstand, wo man im Grunde nicht hinein kann. Also man ist draußen vorgelassen, so schön, und man findet nicht einmal irgendeine Fuge oder irgendwas. Es ist so wie fast ganz monolithisch, glatt und undurchdringlich. Das wird so schön im Faust ausgesprochen. Da gibt es im zweiten Teil vom Faust gibt es doch im dritten Akt die Geschichte mit der Helena, und wo die Helena dann flüchtet in die Burg des Faust oder zur Burg des Faust, weil der Mephisto als Phorkias umgewandelt, der nahelegt, naja, du wirst geopfert werden, Königin, weil schließlich warst du schuld am Trojanischen Krieg und so weiter, also flüchtet sie mit den gefangenen Trojanerinnen zu der Burg. Und der Mephisto beschreibt es so schön, spiegelglatt gefügt in Fugen, selbst der Gedanke gleitet ab. Wunderbarer Satz, selbst der Gedanke gleitet ab. So glatt ist dieses Gebilde. Und dann ist eben die Frage, komme ich hinein oder komme ich nicht hinein? Wenn, geht es eigentlich sehr, sehr unvermittelt. In der Gralserzählung wird es halt dann natürlich geschildert, dass die Zugbrücke heruntergelassen wird und dass halt der Parsifal hinein kann in die Gralsburg. Also dieser undurchdringliche Widerstand, das ist sozusagen die Gralsburg. Im Erlebnis ist es eigentlich eher so, dass man plötzlich drinnen ist, dass man durchgeht. Also wie wenn man durch die Wand durchgeht. Und man spürt nämlich dabei nicht nur, und darum ist aber auch wieder das Bild mit der Zugbrücke natürlich sehr logisch, abgesehen davon, dass es halt auch ein Bild ist, das zur damaligen Zeit, als das geschrieben war, sehr geläufig war. Aber was man nämlich noch erlebt, man erlebt nicht nur diesen Widerstand, man erlebt auch da ist so totale Kluft. Ich komme dort gar nicht hin. Nicht nur, dass ich durch die Mauer nicht durch kann, ich komme gar nicht hin. Es ist so eine Kluft zwischen mir und diesem undurchdringlichen Gebilde. Also das, was halt dann im Bild des Burggrabens oder so immer geschildert wird. Also das ist so wie, weiß ich nicht, wie eine Art ätherischer Strom, den ich zunächst einmal nicht überbrücken kann. Und dann
der Bannwall, das ist auch ein Bild dafür.
Ist auch ein Bild dafür, absolut, ja, absolut. Absolut. Also das ist ganz wesentlich, also diesen Widerstand zu erleben. Und dann ist man eigentlich unvermittelt drinnen, also wenn die geistige Kraft dazu ausreicht, dann ist man im Grunde unvermittelt drinnen in dem Ganzen und erlebt dann den Gralskönig. Ja, im Grunde ist das ein Bild von einem Selbst, in Wahrheit. Man merkt also sich sozusagen in dem Zustand, in dem wir heute sind. Also namentlich einerseits begabt mit dem Schwert des Verstandes, das wir haben, also dieser Gralskönig hat das Schwert, andererseits verwundet durch die blutige Lanze. Und Das Schwert hängt also mit den Verstandeskräften zusammen, hängt mit den Kräften zusammen, die auch unser Nervensystem, namentlich das Zentralnervensystem, bauen. Da steckt das Schwert dahinter. Die blutige Lanze hängt mit den Blutskräften natürlich zusammen. Der Gralskönig ist ja eigentlich verwundet im Bereich der Geschlechtsorgane durch die Pflanze. Das ist ganz interessant. Also durch die Lanze, nicht durch die Pflanze. Aber jede Lanze hat als Stiel was von einer Pflanze, könnte man sagen. Das Holz nämlich. Ja, genau. Passt wieder irgendwo. Ja. Was ja ganz wichtig ist, weil genau die Reproduktionskräfte, ein Teil davon zumindest, ja von uns verwendet wird für die Geistestätigkeit, für die Verstandestätigkeit. Also wir ziehen einen Teil von diesen Kräften ab, damit hängt zum Beispiel zusammen die Geschlechtertrennung. Also wir konnten den Verstand erst entwickeln, indem wir einen Teil dieser Reproduktionskräfte abgezogen haben für die Verstandeskräfte. Dadurch wurden wir aber nicht mehr fähig, waren wir nicht mehr fähig, uns selbst zu reproduzieren. Also das heißt, dadurch entstanden die beiden Geschlechter, und erst durch das Zusammenwirken der beiden Geschlechter ist überhaupt die Fortpflanzung möglich. Vorher war das eben nicht der Fall. Und das heißt also, diese, jetzt gilt es aber natürlich, das alles zu durchschauen. Ich meine, wir kennen jetzt schon ein bisschen das ganze Prinzip, das dahinter steckt. Wenn man die Imagination sieht, das ist halt eben jetzt die Frage. Natürlich, wenn man die anthroposophischen Vorkenntnisse hat, durchschaut man das Bild. Wenn man es nicht durchschaut, oder dann, so wie es dem Parsifal eigentlich gegangen ist, er staunt natürlich riesig darüber, aber er stellt die Frage nicht. Weil ihm der Gurnemanns gesagt hat, also er soll nicht zu viel reden, und weil er ist ja natürlich als Ritter noch nicht sehr ausgebildet, also am besten ist, wenn er nicht viel spricht. Und dann, das hält er sich sehr genau, aber er hätte eben gerade fragen sollen. Und dieses Fragen sollen heißt ja eigentlich, mir muss das zum Rätsel werden, was da ist. Es nur das, und das ist mehr als bloßes Anstaunen. Das ist die Seele ganz offen machen, um die Antwort dann auch empfangen zu können. Und vor allem, nämlich dieses geistige Liebesprinzip, das damit verbunden ist, als eigentliche Triebkraft der Erkenntnis. Das müsste es sein, nämlich das Mitfühlen mit dem Gralskönig sozusagen, der ich in Wahrheit selber bin. Das wäre dann also am Ende der Imagination, wenn sie ganz wirklich durchgezogen ist, wäre das die große Erkenntnis. Ich selbst bin der Gralskönig, und dann wird der Parsifal auch selber der Gralskönig. So ist es ja in der Geschichte auch geschildert. Also das ist ganz klar, das ist so, wie der Johannes irgendwo in den Mysterien-Dramen dann irgendwann, ich selbst, zuerst hat er geglaubt, das ist wer anderer in seiner Imagination, aber dann kommt er darauf, ich bin es selbst. Aber wenn ich die Frage nicht stelle, es nicht wage, sie zu stellen sozusagen, dann ist das einmal versäumt. Dann erlebe ich das einmal mit und verstehe es im Grunde überhaupt nicht. Und was man dann erlebt, was wirklich als das eigentliche Gralserlebnis jetzt ist, also dass die Jungfrau, die Gralshüterin, die Repaus der Scheue beim Wolfram von Eschenbach, beim Chrétien de Troyes ist sie nicht namentlich genannt, also ein Bild für die jungfräuliche Seele, die diesen Gral bringt und die eben jetzt wirklich, man muss dazu sagen, das habe ich vielleicht auch noch nicht genau erklärt, was zu dem Erlebnis noch dazu gehört, ich habe das Gefühl, ich komme eigentlich in der Abenddämmerung dorthin. Ich komme nicht in der Früh, ich komme nicht zum Mittag, ich komme in der Abenddämmerung dorthin. Das ist was ganz Wichtiges. Das hängt damit zusammen, es geht um ein Erlebnis in der Nacht. So ist es ja auch, in der Nacht ist ich und Astralleib heraus und wir beobachten eigentlich, was da unten sich abspielt im Ätherleib in der Nacht, wenn wir schlafen, im tiefsten Schlaf. Und da erlebt man jetzt eigentlich, was sind diese Qualskräfte? Diese Qualskräfte, das sind die reinsten Lebenskräfte, die reinsten Ernährungskräfte, aber auch die aus dem unteren Menschen jetzt heraufkommen und das alles oben, was durchs Bewusstsein zerstört wurde, während des Tages wieder regeneriert. Und namentlich eben, was die Großhirnrinde betrifft, da können ja wirklich nur die allerfeinsten Bestandteile der Nahrung auch mitgenommen werden. Also das Blut ernährt sich ja überhaupt hauptsächlich, also praktisch nur von Traubenzucker, was anderes kommt nicht durch, und das Mineralische, was drinnen ist. Also gerade oben die Großhirnrinde, die blutige Rinde sozusagen. Ja, das ist die graue Substanz, ist die durchblutete Substanz. Also um die geht es jetzt ganz besonders und die kann eigentlich nur dort fertig werden, wenn also die ganz mineralisierten Bestandteile der Nahrung dort hinaufkommen. Also da darf nichts Pflanzenhaftes mehr hineinkommen, schon gar nichts tierisch, astralisches, das muss also da alles ausgeschieden sein. Das kann ein bisschen in die unteren Gehirnpartien, bei denen spielt das weniger Rolle, beim Tier zum Beispiel spielt das auch wesentlich weniger Rolle, da können auch andere Stoffe hinaufkommen, aber hier gerade für das, was unser Bewusstseinsorgan ist, da brauchen wir das Allerfeinste. Das heißt im Grunde, das Mineralische ist das Allertoteste. Das Allertoteste. Also, aber was sind andererseits gerade Mineralien? Mineralien sind ja auch in der Erde sowas wie die Sinnesorgane der ganzen Erde. Also gerade die Mineralien, die Edelsteine ganz besonders sind, könnte man sagen, die Augen der Erde. Die Wahrnehmungsorgane. Augen ist vielleicht falsch gesagt, weil es jetzt nicht um Lichtwahrnehmung primär geht, sondern verschiedenste Arten von Wahrnehmung, Wahrnehmungsqualitäten, für die wir natürlich jetzt nicht ein Erlebnisbild haben. Aber bei uns ist es auch so, dass damit wir überhaupt bei Tag zum Beispiel die sinnliche Wahrnehmung haben können, brauchen wir einerseits die Sinneseindrücke von außen, also das Licht, den Ton oder den Schall von mir aus auch, also der von außen kommt. Und von innen muss aber das entgegenkommen, was eben in der Nacht vorbereitet wurde, an mineralischen Substanzen, die dem entgegengehalten werden. Das sind genau dieselben mineralischen Substanzen, die dann, wenn der Bewusstseinsprozess passiert, in ihrer Ordnung gestört werden. Also zum Beispiel durch den Nervenprozess werden ja die Salze von innen und außen des Nervs ausgetauscht zu einem großen Teil. Und dann ist der Nerv einmal sozusagen außer Gefecht, wenn das passiert ist. Und dann muss erst wieder der Ausgleich passieren. Und dabei entstehen aber zugleich Schädigungen an dem Ganzen. Da zerplatzen dann diese ganzen Bläschen mit den Nerventransmittern und was Gott was. Also an der Ende der Nerven sind, ich weiß nicht, wie weit ihr das kennt, die Nervenübertragung von Nerv zu Nerv. Aha. Das Ganze ist ja vernetzt, erfolgt ja so. Da gibt es eine sogenannte synaptische Endplatte und da sind Bläschen drinnen. Diese Bläschen enthalten sogenannte Transmittersubstanzen. Das sind im Prinzip ähnliche Substanzen wie die in bewusstseinsverändernden Drogen oder so drinnen sind. Also sowas Morphium-ähnliches im Prinzip.
Und diese Transmitter, die sind schon entdeckt wissenschaftlich?
Ja, die sind entdeckt, ja.
Toll.
Ja, die sind entdeckt. Die sind entdeckt und diese Bläschen platzen und die führen den Kontakt zur nächsten Zelle her. stellen den Kontakt zur nächsten Zelle her. Also es geht nicht ein elektrischer Impuls sozusagen direkt durch, sondern es geht jetzt auf chemischen Weg. Und da können die Ätherkräfte nämlich eingreifen. Das heißt, von Übergang von Zelle zu Zelle, Nervenzelle zu Nervenzelle, ist immer ein Prozess, wo das Ätherische eine Rolle spielt. Und alle diese Dinge müssen also regeneriert werden. Das passiert eben in der Nacht und diese Kräfte, die man erlebt, die hängen mit dem Gral eigentlich zusammen. Wenn das Erlebnis jetzt noch weitergeht, merkt man auch, dass diese Kräfte heute nicht mehr wirksam sein könnten, wenn nicht der Christus auf der Erde gewesen wäre. Wenn also nicht das Mysterium von Golgatha stattgefunden hätte. Also man merkt, da ist sozusagen mit dem, was hier durch diese Ätherkräfte heraufkommt, die Stoffe kommen aus dem Stoffwechselbereich, also eben auch diese Mineralien, aber es kommt namentlich auch dazu die Ätherkräfte des Herzens, wo hier Blutskräfte ätherisiert werden, in Ätherisches umgewandelt werden und hinaufströmen. Und mit diesen Kräften strömt die Christuskraft mit. Und erst das alles zusammen ermöglicht wirklich diese Regeneration. Also wir könnten im Grunde heute nicht mehr leben, ohne dass die Christuskraft, dass sich der Christus mit der Erde verbunden hätte. Wir könnten nicht mehr leben. Wir würden durch unseren heutigen Intellektualismus den physischen Leib so stark zerstören, dass wir innerhalb kürzester Zeit sterben würden. Also, das heißt, da würde die Menschheit, wäre dann schon ausgestorben in Wahrheit.
Eben, es gibt ja verschiedene Beschreibungen von Rudolf Steiner, dass bevor dieses Golgatha geschah,
ja,
die Ätherkräfte schon so dezimiert,
ja,
waren,
ja,
dass die Menschheit damals schon bedroht war, auszusterben.
Richtig, richtig. Und man muss denken, eigentlich in welch kurzer Zeit, weil so richtig der Intellektualismus, es ist ja damals nicht einmal nur Intellektualismus, aber immerhin Verstandesseele, die ist noch ganz jung zur Zeit, also des Erdenlebens des Christus. Und sie ist, wenn ich denke an die griechische Philosophie, greift die eh noch sehr zaghaft hinein, da ist der Abtötungsprozess eh noch nicht so schlimm, bei den Römern wird es dann schon stärker und in der mittelalterlichen Philosophie, auch letztlich in der Scholastik, die führt es wirklich bis zu dem Punkt, wo es dann zum Intellekt abstirbt. Das ist, die bringt die Hochblüte des Verstandesdenkens, reizt es eigentlich aus bis zum Letzten, was möglich ist, wo noch Leben nämlich mitkommt im Denken, und dann ist aus. Dann ist tot. Was danach ist, ist im Grunde nur mehr Kombinatorik dessen, was da ist. Begriffe, die im Grunde da sind, die halt jetzt gemischt werden miteinander und in verschiedener Kombination zusammengesetzt sind. Das ist das, was wir heute Denken nennen. Das ist eigentlich kein Denken mehr, in Wahrheit. Sondern das ist ein Kombinieren von Gedanken, fertigen Begriffen, die natürlich erweitern und umbauen auch kann, weil man kann das alles zerbröseln und wieder neu zusammensetzen. Dadurch entstehen scheinbar neue Begriffe, aber im Grunde sind es die alten Trümmer von vorher.
Fantastisches Würfelspiel.
Ein fantastisches Würfelspiel, ich meine, gigantisch. Ich meine, das ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennst, diesen Rubik's Cube,
ja,
mit diesen bunten Formen, kennst du das? Ja, da muss man schon wiff sein, dass man das zusammen, wenn man es einmal durchschaut hat, geht's. Aber wenn man es nicht durchschaut, ist das sehr unübersichtlich, die Geschichte. Und das machen wir heute mit unserem Intellekt in hohem Maße. Also das ist schon sehr erstaunlich, was wir damit tun. Und das ist geradezu Zauberei sozusagen, aber es ist kein wirkliches Denken, das wirklich schöpferisch ist, wo also wirklich Geistiges drinnen gestaltend wirkt. Da hat einmal Geistiges drinnen gewirkt und das ist jetzt eingefroren in diesen Gebilden im Grunde. Darum ist es aber auch so schwer, einen Menschen, der ganz in dieser Verstandestätigkeit groß geworden ist, ihm Anthroposophie näher zu bringen. Weil es geht nicht nur um den Inhalt, sondern die Art des Denkens, von der kommt das sehr schwer los. Das ist heute das Riesenproblem und das ist seit der Jahrtausendwende, also seit dem neuen Millennium, mit einem gewaltigen Schub noch ärger geworden. Das ist ganz deutlich zu bemerken. Also sicher gibt es Ausnahmen, das muss man auch sagen, dass es auf der anderen Seite auch durchaus mehr Menschen als früher gibt, die sehr wohl also einen geistigen Zugang haben und einen intensiveren als vorher, aber das ist trotzdem eine Minderheit. Und eine Mehrheit lebt ganz in dem Gedankenautomatismus, wenn man so will, drinnen. Und da wird es natürlich sehr schwer dann für diese Gewaltskräfte sozusagen gegen das anzukämpfen, weil da arbeitet man heftig daran, also in diese Burg nicht hineinzukommen sozusagen und dieses Gewaltserlebnis nicht zuzulassen, dass wir eben, wie gesagt, unbewusst zumindest jede Nacht haben. Jeder. Noch jeder, sage ich mal. Aber es wird die Zeit kommen, wo Menschen sind, die dieses Erlebnis nicht mehr haben und dann wird eben auch die Notwendigkeit bestehen, wenn man diesen Organismus am Leben erhalten wird, dass man das durch äußere Mittel versucht. Und das wird auch ein Teil dessen sein, warum dann gerade also die Verflechtung des Menschen mit der Technik so erwünscht sein wird, weil sonst die Lebensfähigkeit aufhört. Also das heißt, das ist dann immer die Frage, wie weit man das jetzt verteufeln soll oder muss oder wie weit man zur Kenntnis nehmen muss, dass es ein Teil der Realität, ein notwendiger Teil auch der Realität werden wird.
Ich habe jetzt eine Frage.
Ja.
Dieses manichäische Prinzip, und der Manes hat ja gelebt im 5. Jahrhundert nach Christus, ich glaube, dass das zur Anwendung kommen muss.
Ja, absolut. Absolut.
Weil alles, was man so macht, schlägt auf einen selber als
negatives
Ding zurück.
Ja, ja. Absolut.
Also es geht eigentlich
nicht. Es geht. Richtig, ja. Richtig. Und dieses manichäische Prinzip heißt eben, es ist in Wahrheit nicht der Kampf gegen das Böse, sondern eigentlich sich verbinden damit und es von innen her durch das, was man aus eigener Schöpferkraft, aus eigener geistiger Kraft geben kann, es von innen her zu durchlichten. Und das heißt konkret dann, damit den anderen Menschen, die aus dem eigenen Ich nicht fähig sind, nicht genug Kraft haben, um dieses Problem zu bewältigen, sie dabei zu unterstützen. Und man kann sie aber nur unterstützen. Ich meine, die letzte Aufgabe müssen sie selber machen, aber man kann ihnen dabei helfen, Bedingungen zu finden und Schwierigkeiten von ihnen einmal wegzuhalten und selbst zu übernehmen, damit ich das vielleicht halt eben noch Kräfte erst sammeln muss, dass das genügend Raum und Zeit bekommt, um diese Kräfte zu entwickeln. Das wird ganz wichtig sein und das wird natürlich schon in der nächsten Kulturepoche, die ja eigentlich die Kulturepoche der Brüderlichkeit sein soll und auch sein wird bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, es wird auch eine Epoche große Auseinandersetzung auf der anderen Seite auch sein. Also wir brauchen nicht glauben, die Welt wird jetzt immer friedlicher und es wird alles immer schöner und wir haben dann das Paradies unmittelbar am Erdboden unten. Auch wenn der Dante vom irdischen Paradies spricht, spricht er ja von was ziemlich weit oben ist, also da Bereich der Mondsphäre zumindest. Das heißt, da sind wir nicht mehr in so einem Körperzustand. Also so auf der festen Erde werden wir das irdische Paradies sicher nicht haben, aber es werden einfach die Menschen, die einen geistigen Weg gehen, aus sich heraus das Bedürfnis entwickeln und das ist ihre Aufgabe ansehen, den anderen dadurch zu helfen, dass sie ihnen ihre Schöpferkräfte zur Verfügung stellen. Und das ist auch gar nicht einmal unlogisch, weil ein Mensch, der geistig entwickelt ist und eine Quelle des Geistigen, des Schöpferischen dadurch ist, eine Quelle, sagt es immer wieder, muss sprudeln. Sie kann nicht anders, sonst ist sie keine Quelle. Das heißt, sie kann nur verschenken. Eine Quelle kann nicht egoistisch sagen, ich will das Wasser in mir behalten. Dann versiegt die Quelle, dann ist aus, das ist Selbstzerstörung im Grunde. Also das heißt, wenn das Ich sich nicht selbst zerstören will, sondern wachsen und reifen will, muss es sich verschenken und muss es aus seiner Tätigkeit heraus verschenken. Das ist im Grunde ganz selbstverständlich. Und das wird auch passieren. Das wird mit Sicherheit passieren. Und daher schaut die ganze Geschichte auch wieder nicht so düster aus, wie man es jetzt auf den ersten Blick vermuten müsste. Ich meine, es wird alles nicht leicht werden, aber es gab noch nie eine Zeit in der Menschheitsgeschichte, die leicht war. Es ist immer an der Grenze des Erträglichen irgendwo, das überhaupt dort, wo wir auf der Höhe der Entwicklung sind, stellen wir uns immer an die Grenze, wo es gerade noch geht. Weil es klar, im sicheren Vorgartel kann ich mich nicht entwickeln. Es ist, wenn ich den Schritt vor das Gartentürl wage, dann habe ich die Chance, dass das größer wird, das Gebiet, dass ich ein bisschen was Größeres kennenlerne. Also muss ich die Tür aufmachen und kann sicher sein, dass ich dabei auch Prügel beziehen werde. Das, aber an denen reift man eben. Das ist das Bild. Also daher gehört für diese geistige Entwicklung natürlich immer auch dieses michaelische Mutprinzip dazu. Das ist im Grunde dasselbe. Ich kann auf dem einen sagen, es ist dieses schöpferische Prinzip, die Quelle, die sprudelt, die aus Liebe sich verströmt. Das gehört dazu. Das der andere ist, ich muss hinausgehen, über meine Grenzen hinausgehen. Und das ist das michaelische. Mut haben, über die Grenzen, innerhalb der ich mir sicher bin, hinauszugehen. Also mit jedem geistigen Impuls tue ich das eigentlich. Also das heißt, mit jedem schöpferischen Impuls gehe ich hinaus ins Unbekannte im Grunde.
Also das Bild dafür heißt, in die Haut des Drachen.
Genau, genau.
Oder in das Bärenfell, so wie das
ist. Wie auch immer, ja, genau. Ja. Ganz genau. Also sich wirklich mit dem verbinden, und das heißt ganz konkret, nicht umgehen diese Situationen, von denen man sagt, oh, das ist alles schrecklich und mit dem will ich nichts zu tun haben, das ist, wie verderbt sind doch die Menschen und wir machen es anders auf der Insel der Seligen irgendwo, auf der berühmten, sondern nein, ich gehe da hinein und vor allem wird das bedeuten, sich nämlich mit dem Seelischen auseinanderzusetzen, das bei vielen Menschen so problematisch geworden ist schon und noch mehr werden wird, dass man sieht, ich muss mich verbinden mit deren Seelenleben, mit dem Chaos, mit dem Kampf, der da drinnen herrscht in ihrem Seelenleben. Also das wird für die Zukunft ganz wichtig sein, das wird das sein, was wir füreinander tun können. Dass wir uns hineinwagen mit dem anderen in dessen finstere Abgründe sozusagen. Und letztlich wird das wechselweise irgendwo passieren. Also, man darf sich das auch nicht so vorstellen, da sind die einen die großen Belehrenden, die alles schon hinter sich haben und weise darüber stehen und jetzt da hineinhüpfen und Hokuspokus machen. Es ist eher so, dass es immer wieder Situationen gibt, wo das einmal so läuft. Wo wir also wirklich einander namentlich im Seelischen beistehen müssen. Das hängt mit dem Ganzen zusammen. Und ich meine, das ist das Ganze, was in den Aussprüchen des Christus drinnen liegt. Da kommt es ja sehr deutlich heraus im Grunde. Da steckt es ja schon drinnen in Wahrheit. Und dass es in der Praxis halt noch nicht gehandhabt wird oder nicht immer gehandhabt wird und vor allem auch nicht von den Kirchen immer gehandhabt wurde, sondern dass da ganz andere Motive mitgeschwungen sind, ist ein anderes Kapitel. Aber Es ist eben einfach noch nicht wirklich so durchgreifend der Realität geworden. Es hat zwar schon deutliche Spuren hinterlassen, aber es ist noch lange nicht das Christentum, das wirkliches Christentum ist. Das ist alles Vorbereitung noch, in Wahrheit. Und die Konfessionen haben eher die Aufgabe gehabt, das ein bisschen die Entwicklung zu bremsen, wenn man das so ganz leise sagen darf. Wohl auch mit einer gewissen Berechtigung. Weil es müssen natürlich auch die Menschen dann da sein, die diesen Impuls wirklich tragen können und da vorangehen können. Wenn die nicht da sind, muss man was anderes machen. Und die waren halt noch nicht da. Ja, das ist so, sage ich mal, die Konsequenz, die aus diesem Erlebnis, dieser Gralsimagination kommt. Das ist nämlich namentlich die Imagination, die jetzt in die Zukunft führt. Die Paradiesesimagination ist eben so, dass sie uns vom heutigen Zustand, den ich als erstes erlebt, zurückführt in die Vergangenheit und man sieht, wie ist das dazu gekommen. Und jetzt bin ich praktisch am Nullpunkt mit dem eingeschrumpelten Paradies, da das ganz vertrocknet ist, mit dem ich halt dastehe und der mein physischer Leib geworden ist. Und jetzt muss ich vorwärts gehen in die Zukunft mit dem Gralsimpuls, der diese ganze Sache wieder belebt. Das ist das Wichtige. Daher gehören also diese beiden Imaginationen zusammen, gehen meistens ineinander über. Und diese ganzen Schilderungen, wie man sie in der Bibel hat oder in anderer Form, eben auch in anderen Mythologien und Religionen, das geht aus solchen Erlebnissen hervor, im Grunde, aus nichts anderem. Und das, wenn man sie einmal durchschaut hat, dann sind sie aber auch so klar und logisch in Wahrheit, dass wir sie heute in der Anthroposophie, in der Geisteswissenschaft auch letztlich mit dem Verstand begreifen können. Ich sage jetzt bewusst mit dem Verstand. Also der eigentlich ja dafür gar nicht so geeignet ist, so gut, aber trotzdem, wir können es erfassen irgendwo. Und dann
aber stell dir ein bisschen mal vor, mit. Wir hätten dieses Fahrzeug nicht.
Ja, dann irrt man herum. Nein, ich merke das oft. Also gerade heute, also bei unseren Waldorf-Lehrern oder so, oder auch den Waldorf-Betreuern oder so, sie bringen halt eine völlig andere Ausbildung mit und sie sind aber an sich eh engagiert und bringen dann auch Ideen mit, da haben sie irgendwas gehört, das auf den ersten Blick klingt das alles gut und es sind auch gute Sachen drin, aber wenn man dann weiter bohrt, merkt man, die haben keine Ahnung von den Hintergründen und dann biegt es so schnell in was völlig Falsches ab, so leicht. Und das ist so wahnsinnig schwer, das dann den Leuten irgendwie nahe zu bringen, weil die freuen sich natürlich, die haben was Neues entdeckt und das ist doch ganz auch das, was wir wollen. Und nur es fällt der Hintergrund dann.
Mir fällt jetzt was Witziges.
Ja.
Es gibt ein Kinderspiel, das heißt, das ist ein Kreisspiel.
Ja.
Und dann singen die Kinder, ist die schwarze Köchin da?
Mhm.
Nein. Dreimal musst du rummarschieren, das vierte Mal den Kopf verlieren.
Mhm.
Also,
ja, ja.
Stand eigentlich.
Ja, genau.
Fünfte Mal, komm mit.
Mit. Richtig, ja.
Und dann bilden die dahinter den Kreis, jede, die mitgenommen wurde aus dem Kreis,
ja.
Bilden dahinter einen neuen Kreis.
Ja.
Das sind die neuen.
Ja.
Also,
ja.
So ein Spiel.
Richtig, ja.
Mit diesen, wie soll ich sagen, überverstandesdimensionierten Menschen
mal
zu spielen.
Ja, genau.
Wir sind Lehrer, werdende Lehrer oder gewordene Lehrer.
Ja.
Frag die mal, ob die solche Spiele kennen.
Aha. Ja. Das ist heilsam. Das ist heilsam.
Das kann man auch mal an einem Sommerfest machen.
Richtig. Naja, na, manche kommen eh schon ein bisschen irgendwo auf. Was da. Naja, in diesem Sinne, wir werden uns dann die nächsten Male langsam herantasten, auch an die Kain- und Abel-Geschichte. Oh, also da tasten wir uns jetzt näher heran. Aber das war jetzt so irgendwie die Vorbereitung. Und
danke, Wolfgang.
Gerne.